Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Wenn ich den Auftrag habe zu predigen, dann habe ich ja immer zwei Möglichkeiten. Ich suche mir irgendetwas, was gut reinläuft, oder ich mache mein Herz auf und lasse euch ein bisschen mit reinschauen, was mich im Moment bewegt, wo ich am Kämpfen bin, wo ich am Fragen bin, wo ich am Forschen und am Graben bin. Und meistens geht es bei mir in diese Richtung, dass ich da dann auch drüber sprechen kann. Und ich habe euch ja schon mal erzählt, ich bin in der altpietistischen Gemeinschaft auch aktiv und da haben wir einen Bibelleseplan, wo man einmal in 7 Jahren durch das ganze Alte und Neue Testament durchkommt. Und dann kommst du ja an Stellen und an Bereiche in der Schrift, die laufen gut rein und dann gibt es wieder Bereiche, die sind relativ trocken oder die werfen Fragen auf. Mein heutiges Thema heißt, ohne Kampf keinen Sieg. Ohne Kampf keinen Sieg. Und jeder von uns wünscht sich ja ein siegreiches Leben. Und manchmal lesen wir ja auch solche Bibelverse, wo es heißt, wir gehen von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dann gucken wir unser eigenes Leben an und sind an manchen Ecken und Enden doch kräftig herausgefordert. Und das Wort Kampf, habe ich mal nachgeguckt, kommt im Neuen Testament 14 Mal vor. Das Wort Sieg kommt 7 Mal vor. Also anscheinend ist es so, dass es mehr Kämpfe als Siege gibt. Und wenn man dann das Wort Sieg nochmal ein bisschen genauer betrachtet, dann ist da vom Sieg Jesu die Rede, von dem wissen wir auch und auf diesen Sieg stellen wir uns. Aber es ist auch an 2 oder 3 Stellen von unserem persönlichen Sieg die Rede. Und das war das, was mich so ein Stück interessiert hat. Ich verspreche euch, ich habe heute nur 5 Bibelstellen, also ich werde euch nicht überfordern und ich habe ein paar Gedanken auch wieder auf ein Blatt Papier zusammengefasst, also für jeden, der was mit nach Hause nehmen will, hier an der Treppe liegen die Zettel aus. Die erste Stelle steht in 1. Korinther 15, Vers 57, da schreibt der Paulus, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, der Kampf ist unsere Sache, aber wir überwinden durch den Sieg, den uns Christus gibt. Eine zweite Stelle steht in 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es in etwa, Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und ich habe mir das so vorgestellt, meine Feinde müssen zugucken, wie der Herr Jesus seine auserwählte Schar im Triumphzug einherführt. Und dieser große Triumphzug, auf den gehen wir zu, den sehen wir aber im Moment noch nicht mit unseren natürlichen Augen. Wenn wir so in unsere Reihen gucken, dann finden wir auch Schwachheit, dann finden wir Nöte, dann geht es mal um finanzielle Engpässe, dann geht es vielleicht mal um Arbeitslosigkeit, es geht um Kinder, die uns Not machen, weil sie nicht so in der Spur laufen. Oder es geht um Enttäuschungen, die uns das Leben bereitet. Und ich habe so den Eindruck, bin jetzt 64 und sage mir, das gehört zu unserem normalen Lebensprogramm dazu. Das wird auch wahrscheinlich nicht enden, bevor wir die Augen zumachen. Gehört es einfach dazu. Ich hatte gestern ein Kurstreffen von unseren ehemaligen Krankenpfleger und Krankenschwestern, Schülerinnen und Schülern. Das ist jetzt weit über 40 Jahre her, dass wir damals unser Examen gemacht haben als Krankenschwestern und Krankenpfleger. Und unser Ausbildungskurs trifft sich jedes Jahr einmal. Und das war jetzt gestern Abend. Und als ich so durch die Reihen geguckt habe, es sind noch 2 berufstätig, das bin ich und eine Krankenschwester, die jetzt noch ein halbes Jahr vor sich hat. Und dann haben sie so berichtet über ihre Mühen in den letzten Jahren und Monaten, diesen Job zu Ende zu machen. Ich bin ja mittlerweile in einem ganz anderen Berufsfeld tätig. Mir fällt es viel leichter. Wenn Leute mich fragen, dann sage ich immer, wenn es mir gut geht, möchte ich noch 10 Jahre arbeiten. Warum sollte ich denn aufhören? Also in der Bibel steht nichts über Rente. Ich habe noch nichts gefunden. Und in jedem Beruf gibt es Herausforderungen, aber ich habe auch gemerkt, bei meinen Freunden und Freundinnen, da waren manche Wegstrecken so hart, dass sie es fast nicht mehr bis zum Ende durchhalten konnten. Aber das sind doch die ganz normalen Herausforderungen unseres Lebens. Und trotzdem erlebe ich das immer wieder im Gespräch, dass dann Leute mich fragen und sagen, was habe ich denn verkehrt gemacht, dass es mir so hart geht? Was ist denn der Grund, dass Gott mich so straft? Oder solche Gedanken kommen und ich merke, das führt ja völlig in ein schräges Beziehungsverhältnis zu unserem himmlischen Vater. Ich bin der Ursel sehr dankbar für alle Lieder, die du rausgesucht hast, weil da ist ja biblische Botschaft drin und da ist sehr viel auch vom Überwinden die Rede. Und das soll ja ein Teil meiner Predigt heute sein. Wie kommen wir zu diesem Überwinderleben, das Gott uns verheißen hat? Kampf ist uns verordnet, aber Überwindung ist uns verheißen. Also, wir fassen mal zusammen die ersten paar Minuten. Es geht nicht ohne Kampf. Kampf gehört zu unserem Leben dazu. Und es ist nichts Außergewöhnliches oder Bösartiges, dass uns sowas passiert. Es gehört zu unserem Leben. Der Ulrich Schaffer ist ein umstrittener Christ, der viele Gedichte geschrieben hat. Der hat mal in einem Vers geschrieben, der Krampf löst sich, der Kampf bleibt. Steht aber schon im Zeichen des Sieges. Und das ist mir oft so wichtig, dass ich diesen Lichtstrahl, diesen Fokus habe. Ich habe das auch mal so ausgedrückt, ich weiß nicht mehr, wo ich das so erzählt habe. Wenn du den Berggipfel und das Bergkreuz siehst und weißt, da oben ist es, dann siehst du zwar nicht immer jede Wegbiegung, die noch kommt, aber du hast das Ziel vor Augen und du spürst, ich habe die Kraft, ich schaffe das. Ich komme zum Ziel. Und Gott hat uns verheißen, dass er uns zum Ziel bringt. Ich möchte über ein zweites Kampffeld sprechen, das nicht im Äußeren liegt, sondern im Inneren. Das zweite Kampffeld ist der Kampf gegen meine alte Natur, also Widerstände und Nöte, die in mir, in meiner Wesensart, in meinem Charakter liegen. Und dieser Kampf ist wesentlich härter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so. Mit den äußeren Dingen komme ich immer irgendwie klar. Aber mit diesen Widerständen in mir, mit diesen Charaktereigenschaften, die mir nicht gefallen, da habe ich so meine Not. Jetzt kommt eine dritte Bibelstelle. 1. Korinther 9, Vers 24, da heißt es, wisst ihr nicht, auch wieder der Paulus, das war ja ein harter Kämpfer, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder kämpft. Und jeder, der kämpft, ist enthaltsam in allem, jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber um einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, so steht es nicht in der Schrift, ich führe gezielte Schläge. Und jetzt kommt die Überraschung. Sondern, ich lese jetzt wieder den Originaltext, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Da beschreibt der Paulus den Kampf, den er mit sich selber und mit seiner alten Natur auszutragen hat. Und als ich das gelesen habe, wie er seinen eigenen Leib knechtet, habe ich gedacht, oh, das tut ja richtig weh. Das ist ja absolut nichts Schönes. Aber er spürt, dass auch dieser Kampf gegen diese alte Natur, dass der uns verordnet ist und dass wir da auch ein Stück mit zu tun haben. Und es wird, also das ist meine Erfahrung, ich hoffe, euch geht es anders, im Alter nicht leichter, sondern da kommen oft dann Wesensarten nochmal stärker zum Vorschein. Also wenn einer schon immer sehr, sehr sparsam war, einer meiner Kollegen aus dem Kurs, der ist so, der war immer schon sehr sparsam, aber jetzt geht es allmählich in Geiz über. Habe ich ihm gestern auch gesagt, habe gesagt, pass auf, weil das, was eine gute Eigenschaft war, er ist so in schwäbischer Tradition aufgewachsen, das kann auch irgendwann in Geiz münden. Und dann hat er gesagt, ja, bei dir ist mir auch schon einiges aufgefallen. Also es geht hier in diesem Bereich nicht um einen Kampf gegen einen bestimmten Feind, der von außen kommt, sondern wir setzen uns mit dem alten Menschen auseinander, mit unseren Selbstzüchten, mit unserem Ego, mit dem, was uns oft gefangen hält oder in Beschlag nimmt, wo dieser alte Mensch, die alte Wesensart zu seinem Recht kommen will. Und da gibt uns ja die Bibel eine ganz klare Anweisung und sagt, dieser alte Mensch, für den, ich habe es mal so ausgedrückt, gibt es kein Reparaturprogramm, der gehört in den Tod Jesu hineingetauft. Da hat der Manfred Mössinger mal gesagt in der Predigt, auch ein alter Bibellehrer, den ich sehr geschätzt habe, ja, wir geben unseren alten Menschen in den Tod Jesu hinein, der wird da reingetauft in dieses Wasserbad, aber dieses Biest kann schwimmen. Also der kommt immer mal wieder hoch und dann muss er wieder rein. Er muss, ich drücke das immer so aus, er muss für tot erklärt werden, aber er gibt oftmals keine Ruhe, zumindest bei mir ist das so. Und dann ist ja die Frage, wie können wir diesen Kampf führen? Und es ist interessant, in Epheser 6 spricht ja der Paulus über die Waffenrüstung Gottes, die uns zur Verfügung gestellt ist. Und wenn ihr das mal in Ruhe lest, das ist heute nicht mein Thema, aber es ist interessant, da gibt es fast nur Verteidigungswaffen, also den Schild, der mich schützt, der Gürtel, mit dem ich umgürtet bin, der Helm und viele andere Waffen, Rüstungsgegenstände. Aber eines ist eine Verteidigungswaffe, die nicht defensiv ist, sondern nach außen gerichtet. Und das ist das Schwert. Und da kommen wir noch drauf. Aber ich möchte zunächst mal euch bitten, dass ihr das zu Hause nochmal in Ruhe durchlest, weil der Paulus sagt, deshalb ergreife ich die ganze Waffenrüstung Gottes, und er fordert auch uns auf und sagt, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und den Sieg behalten könnt. Damit ihr alles ausrichtet, was verordnet ist und stehen bleibt. Das sind so die Inhalte aus diesem Epheser 6, ab Vers 10. Und er spricht im Vers 17 vom Helm des Heils. Und es war für mich lange so eine Sache, wo ich gedacht habe, ja gut, Helm des Heils setze ich auf. Helm des Heils, das heißt für mich, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Sieger, der Herr hat mir Erlösung und Heil versprochen. Und habe das dann irgendwo abgetan. Aber wenn wir uns das mal bewusst machen, dieser Helm des Heils, der umschließt ja unseren Kopf. Und der schützt da oben die Schädelplatte. Die hatten manchmal auch solche Visiere, um die Augen zu schützen. Der ging da unten nochmal am Kinn zusammen. Und wenn der Feind einen Schlag gegen den Kopf geführt hat, dann hat dieser Helm geschützt. Und für mich steht dieser Helm des Heils für ein erneuertes Denken. Weil da oben Da findet ja der Hauptkampf statt, der Kampf der Gedanken. Was lasse ich an Gedanken zu? Was spreche ich mit meinem Mund aus? Was hören meine Ohren? Was schauen meine Augen an? Und das alles hat ja mit unserem Kopf zu tun. Und dieser Helm des Heils schützt diesen Kopf. Und es geht uns manchmal so, der Erika und mir, dass wir merken, im normalen Alltagsgespräch plötzlich reden wir Dinge, die überhaupt nicht übereinstimmen mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und wir reden uns mit unseren eigenen Worten eher das Unheil. Und Gott hat uns doch einen Helm des Heils gegeben. Das ist so ein Aspekt, wo ich merke, da braucht es wirklich eine Erneuerung des Denkens, damit wir, ich sage es mal ganz konkret, die richtigen Dinge anschauen, die richtigen Sachen lesen, die richtigen Worte aussprechen und unser Ohr auch ein Stück weit schützen vor unnötigem Gerede. Also ich komme wieder auf gestern Abend zurück, weil das ist jetzt noch nicht so lange her. Da wurde zu 75% über Krankheiten gesprochen. Und irgendwann habe ich mal nach einer Stunde, anderthalb gesagt, wenn ihr kein anderes Thema habt, dann stehe ich jetzt auf und ich gehe heim. Und wir haben auch festgestellt, von den 13 Leuten, die wir waren, 7 Jungs, 5 Mädchen, 2 sind schon gestorben. Einer ist schwer krank, dem geht es nicht gut und der hat halt auch die meiste Zeit darüber gesprochen. Aber es gibt eigentlich nur 4 Leute von diesen 13, die körperlich keine größeren Probleme haben. Also es kommt offensichtlich im Alter da vieles dazu, was sich so in den Vordergrund stellt, dass wir dann plötzlich merken, wir haben kein anderes Thema mehr. Und ich glaube, dass uns das nicht gut tut. Also, es hat mal jemand gesagt, gewonnen oder verloren hast du zwischen deinen Ohren. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch schon mal gehört habt. Also hier oben entscheidet sich's, ob wir gewinnen oder verlieren. Ob wir vielleicht schon verloren haben, indem dass wir uns ständig mit Dingen beschäftigen, die sich mit dem Wort Gottes nicht decken. Und jede Handlung, das ist mir auch nochmal wichtig, jede Handlung beginnt immer in unseren Gedanken. Es gibt keinen Ehebruch, ihr Lieben, der nicht vorher irgendwo im Kopf angefangen hätte. Also es gibt es nicht, dass es plötzlich irgendwie passiert und dann kommt einer zu mir und sagt, ich weiß auch nicht, wie es war, plötzlich lag ich mit dieser Frau im Bett. So ist es nicht. Ja, sondern es geht immer irgendwo in den Gedanken los, man lässt bestimmte Gedanken zu, dann verfestigt sich das, dann kommen Fantasien, dann kommen vielleicht Träume, dann kommen Gespräche, dann kommen irgendwelche wie so Flirts und solche Dinge und irgendwann wird das im Ehebruch enden, wenn Gott da nicht eingreift. Aber es beginnt immer im Denken. Ich habe das nochmal so nachgelesen bei dem David, als das mit dieser Bathseba passiert ist. Das Erste, was passiert ist, das waren die Augen. Er hat sie gesehen beim Baden, er kennt die Geschichte. Und es wäre für ihn gut gewesen, er hätte sich in dem Moment umgedreht und wäre in seine Kammer gegangen oder was weiß ich wohin. Es wäre noch besser gewesen für den David, wenn er dort gewesen wäre, wo er eigentlich hingehört hat. Es war nämlich Krieg und es gab einen Kampf der israelischen Truppen gegen ihre Feinde. Und da hätte der König seinen Platz einnehmen sollen, an vorderster Linie bei seinen Truppen zu sein. Aber er hat gedacht, ja, meine Heerführer, die machen das schon, machen wir es zu Hause gemütlich. Und so fing das Ganze an. Und die Geschichte kennen wir, wie sie ausgegangen ist. Ich komme noch auf einen zweiten Teil dieser Waffenrüstung. Das ist das Schwert des Geistes. Und hier sagt der Paulus, wir sollen dieses Schwert des Geistes gebrauchen. Wisst ihr, was das Schwert des Geistes ist? Müsstet ihr wissen. Sagt es mir jemand? Gottes Wort. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes und mit dem sollen wir umgehen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also da ist auch diese Fürbitte mit drin. Und dieses Schwert des Geistes ist die einzige Angriffswaffe, die uns Gott zur Verfügung steht und mit der wir zurückschlagen können. Ich habe euch ein sehr transparentes Beispiel dabei. Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet und am Ende hungerte ihn. Völlig normal. Stresssituation, Mangelsituation, Wüstensituation und in diesen Situationen kommt immer der Feind mit irgendetwas. Und so ist es auch da geschehen. Der Satan kommt an ihn ran, ja, und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, wenn das die Wahrheit ist, dann stürzt dich doch von dieser Zinne des Tempels, weil Gott ja gesagt hat, er würde dich bewahren und beschützen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Was hat Jesus daraufhin gemacht? Hat er mit dem Feind diskutiert? Er hat sich mit dem Wort gewehrt. Und er hat gesagt, es steht aber auch geschrieben. Und so ging das dreimal. Interessant ist, wenn ihr es zu Hause mal nachschaut, es waren drei Bibelworte, mit denen Jesus sich gewehrt hat. Und alle drei Bibelworte stehen wo? Weiß es zufällig jemand? Alle im gleichen Buch. Alle im fünften Buch Mose. Mir hat es mal der David Pearson, ein englischer Bibellehrer, den viele von euch kennen, hat mir das erklärt und hat gesagt, jeder jüdische Junge musste das fünfte Buch Mose und sämtliche Psalmen auswendig lernen. Wenn Jesus als jüdischer Junge seinen Unterricht hatte, dann haben die ihm das fünfte Buch Mose beigebracht. Komplett auswendig. Das wurde abgeprüft und abgehört. Und die Psalmen, das gehörte zum ganz normalen, ich sage jetzt mal, Ausrüstungsprogramm, zum normalen Repertoire jedes gläubigen Juden. Fünftes Buch Mose und die Psalmen. Darüber hinaus noch etliche Bereiche aus dem Talmud und auch zentrale Verse aus Jesaja und Jeremia waren einfach Standardprogramm. Das hatten die drauf. Ihr werdet noch feststellen, warum das wichtig ist, was ich euch jetzt erzähle. Also Jesus hat sich mit dem Wort gewehrt und war er siegreich? Er war siegreich. Aber nicht im Diskutieren, nicht im Fragen, warum mutet mir jetzt Gott, mein Vater, am Ende dieser Fastenzeit auch noch diese Sache zu? Das war nicht sein Thema, sondern er hat sich mit dem Wort gewehrt. Zurück zu dieser Wüstensituation. Manchmal kommt der Feind in solchen Mangelsituationen ja auch mit frommen Sprüchen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aber ich weiß es noch sehr gut, als ich vor vielen, ja, das ist jetzt vielleicht so 5 Jahre her, 6 Jahre her, da bin ich bei uns zu Hause auf der Treppe ausgerutscht und habe mir das rechte Bein gebrochen. Schienbein, Wadenbein, alles durch, Trümmerbruch, Torsionsbruch, haben die Ärzte gesagt. Das ist so was ganz Ekelhaftes, wo sich der Knochen so verdreht. Und ich habe in dem Moment, wo ich da auf die Treppe geknallt bin, habe ich gewusst, das ist jetzt was richtig Schlimmes. Das Erste, was mir in den Kopf kam, war dieser Vers, den ich vorhin zitiert habe, er wird dich bewahren, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ist doch komisch, oder? Kommt mir als allererstes in den Sinn. Und ich überrasche euch vielleicht damit, Gott hat mir nie erklärt, was an diesem Beinbruch jetzt besonders gut gewesen wäre. Ich habe da immer danach gesucht, habe gedacht, vielleicht bekehrt sich im Krankenhaus einer, der neben dir im Bett liegt, oder vielleicht, also irgendwas habe ich erwartet. Gott hat sich nie gerechtfertigt. Das ist passiert. Und eines, was da rauskam aus diesem ganzen Geschehen, zunächst mal, dass die Ärzte nicht sicher waren, ob das je wieder gut wird. Ich habe mich mal nach einem halben Jahr bei einer Nachkontrolle ein bisschen beschwert darüber, dass das Bein ab und zu mal dick wird. Dann sagte der Arzt zu mir, Sie könnten auch dankbar sein, dass Sie überhaupt noch laufen können, weil wir wussten nicht, ob wir das nochmal hinkriegen, so wie das aussah. Die haben 6,5 Stunden an dem Ding rumoperiert und das an einem Samstagabend, wo eigentlich kein guter Arzt mehr Dienst hat. Ich hatte aber einen Oberarzt, der da sehr gut war. Ich will keine Werbung machen, ich sage euch nicht, wo es war, aber es ist gut gelaufen und es war Gnade Gottes, dass das wieder so geheilt ist, dass ich es heute schon fast vergessen habe und nicht mehr so genau weiß, war es jetzt rechts oder links. Das andere, was auch aus der Geschichte rauskam, jedes Mal, wenn ich bei JMS die Treppen hochhirsche, um in den Versammlungssaal zu kommen, freue ich mich, weil ich mal ein Dreivierteljahr hatte, wo ich keine Treppen mehr laufen konnte. Es ist mir aber vorher nie aufgefallen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dafür dankbar zu sein, dass ich die Treppen hochgehen kann. Heute bin ich dankbar dafür, weil es auch mal anders war. Versteht ihr? Also da macht auch das Leben manchmal was Gutes mit uns. Wenn wir mal weggehen von diesen Alltagsnöten, die ich jetzt wirklich mal abhaken will. Es gibt ja auch Menschen, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sitzen. Es gibt auch heute noch Christen in muslimischen Ländern, die unter unsäglichen Qualen ihre Gefängniszeiten durchleben. Und wenn ich denen von meinen Kämpfen erzählen würde, vorausgesetzt, die könnten mich verstehen, ich glaube, die würden sich im Moment nur krümmen vor Lachen, wenn ich meine Kämpfe berichte, dann würden die sagen, lieber Klaus, du hast keine Ahnung, was Kampf eigentlich bedeutet. Das muss uns auch bewusst sein, dass wir manchmal von Kampf sprechen und es ist eigentlich nicht wert, dieses Wort zu benutzen. Und wenn wir diese Kämpfe von den verfolgten Christen mit meinem Kampf vergleichen, ich weiß nicht, wie euer Kampf aussieht, aber wenn ich das mit meinem Kampf vergleiche, dann ist mein Kampf ein Spaziergang gegenüber dem, was die Leute durchleben. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die findet ihr in der Apostelgeschichte Kapitel 16. Da ist auch von jemand die Rede, der um seines Glaubens willen im Gefängnis landet. Die Geschichte ist relativ bekannt. Sie steht Apostelgeschichte 16. Da ist der Paulus zusammen mit dem Silas in Philippi. Jetzt müssen wir da noch zwei Sätze dazu sagen. Ihr wisst, er war in Kleinasien unterwegs und er wollte eigentlich mehr in Richtung Zentralasien weiterreisen. Dann schreibt er, der Geist aber hinderte uns daran. Wir kamen nicht weiter. Wir waren in Troas. Dort kommt diese Erscheinung in der Nacht. Eine Vision, ein Traum, so ganz genau sagt die Bibel uns das nicht. Und er sieht einen mazedonischen Mann, der ruft und sagt, kommt herüber und helft uns. Und daraufhin ist am nächsten Tag der Paulus mit dem Silas mit dem Schiff rüber auf die griechische Halbinsel und dort hat er die Lydia getroffen. Die Lydia hat sich bekehrt, hat Paulus und Silas aufgenommen in seinem Haus, in ihrem Haus. Und dann kam das eben zu dieser Geschichte, dass jeden Tag, wenn der Paulus in die Synagoge lief, ist da eine Magd mit einem Wahrsagergeist, die hinter ihnen herschreit. Und irgendwann war es dem Paulus mal zu viel. Dann hat er diesen Wahrsagergeist ausgetrieben. Und das hat natürlich den Herrschaften, die Besitzer waren von dieser Mark, denen hat das überhaupt nicht gefallen, weil mit dieser Mark konnten sie gutes Geld verdienen. Die hat immer wieder durch ihre Wahrsagerei sehr viel Geld eingebracht. Und dann haben sie sich aufgeregt, haben die beiden, den Paulus und Silas, vor ein Gericht gestellt. Man hat ihnen die Kleider runtergerissen, hat sie heftig mit Ruten geschlagen und dann ins Gefängnis gesteckt. Ins finsterste Loch, in den innersten Kerker. Ihre Füße und Hände waren im Block, also die waren richtig fest fixiert. Und ich gucke jetzt gerade noch mal nach, Vers 24 heißt, ihre Füße waren im Stock, die Hände waren an den Ketten. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, finsterstes Verlies, Füße im Block, Hände an den Ketten, der Rücken tut weh von diesen Ruten, mit denen sie heftig geschlagen wurden. Und dann heißt es hier, Vers 25, um Mitternacht, aber betete Paulus und Silas und sie lobten Gott und die Gefangenen hörten es. Dann denken wir natürlich, tja, das sind die Glaubenshelden, Paulus und Silas im Gefängnis, der Rücken blutet und sie, ich glaube, die Hände haben sie nicht gehoben, nicht weil sie keine Charismatiker waren, sondern weil die Ketten so schwer waren, aber sie loben Gott. Das Erste, was euch vielleicht noch nie aufgefallen ist, es heißt hier um Mitternacht. Und ich frage euch, was haben sie bis dahin gemacht? Weil es war später Nachmittag, als sie ins Gefängnis kamen, weil nachts um eins oder nachts um oder abends um acht gibt es keine Gerichtsverhandlungen mehr. Also sie sind am späten Nachmittag vermutlich geschlagen worden und ins Gefängnis gesteckt worden und um Mitternacht, heißt es, lobten sie Gott. Ich weiß es nicht, was sie bis dahin gemacht haben. Aber vielleicht waren einfach die Schmerzen so groß, dass ihnen das Lob nicht über die Lippen kam. Vielleicht hat auch der Paulus die Frage gestellt, haben wir irgendetwas übersehen, haben wir irgendwas falsch gemacht? Und dann konnte er sich erinnern, warum sind wir nach Philippi gekommen? Weil wir diese Erscheinung hatten, weil Gott uns den Weg gezeigt hat. Warum hat sich die Lydia bekehrt? Weil wir am richtigen Platz waren. Wir haben hier einen Auftrag in dieser Stadt. Und dann auf gehorsamem Weg plötzlich diese Situation. Und jetzt stelle ich euch noch eine sehr interessante Frage und die kam mir in der Vorbereitung zu dieser Apostelgeschichte damals, es kam mir in den Sinn oder es wurde mir offenbart, ich würde da fast sagen, es wurde mir offenbart, als ich die Frage gestellt habe, wie sah denn der Lobpreis aus von Paulus und Silas? Die Lieder, die wir heute gesungen haben, die hatten die damals noch nicht. Es gab vielleicht Lieder, es gibt ja auch einige Lieder, die uns berichtet sind, die überliefert sind. Die Schwester von Mose zum Beispiel, als sie durchs Rote Meer gezogen sind, hat einen solchen Lobpreissong kreiert. Ich weiß es nicht und es steht auch nicht in der Bibel, wie ihr Lobpreis aussah. Aber ich mache euch einen Vorschlag. Den müsst ihr nicht so akzeptieren, aber ihr könnt mal drüber nachdenken. Wenn sie das 5. Buch Mose und alle Psalmen auswendig wussten als gläubige Juden, dann hatten sie ein gewisses Repertoire von Dingen, die ihnen zur Verfügung standen. Versteht ihr? Ich weiß nicht, was ich für ein Repertoire habe, wenn ich mal im Gefängnis bin und es ist keine Bibel und kein Bibelserver und kein PC und kein Programm greifbar, was ist dann los? Die hatten ihre Bibel im Kopf, zumindest Teile davon. Und da liest jetzt die Erika einen Psalm und hört einfach mal zu, versetzt euch in die Situation von Paulus und Silas und dann hört einfach mal in diesen Psalm hinein. Er ist nicht so lang, sind 23 Verse, wie dieser Psalm in ihre Situation reinpasst. Das ist der Knaller. Als ich das gelesen habe, habe ich so für mich gedacht, das muss es gewesen sein. Möchtest du mal lesen?
Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die, die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Herr, der Gerechte, muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben.
Ist es nicht der Hammer? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss der 34er Psalm gewesen sein, den die dort gebetet haben. Laut, mit innerer Überzeugung. Und als die Erika das jetzt gelesen hat, ich habe nochmal so zugehört und habe gedacht, ja, ihre Lebensumstände waren absolut nicht dazu angetan, einen Lobpreis hervorzubringen. Versteht ihr? Da war Jammern und Schmerzen und Klagen angesagt. Und jetzt drehen die das Ganze rum und sagen, wenn die Umstände zum Loben nicht geeignet sind, dann nehmen wir das Wort Gottes. Und sie haben erlebt, dass sie das Wort Gottes nehmen. Und die Umstände verändern sich. Und die Ketten fallen ab. Und die Gefangenen hören diesen Lobpreis und erleben, wie auch ihre Ketten abfallen und wie die Gefängnistüren aufgehen. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, da haben wir nicht mehr die Zeit dazu. Aber wenn dieser heutige Morgen dazu angetan wäre, euch zu motivieren, diesen 34er Psalm auswendig zu lernen, hättet ihr ein Modul mehr, das auch in schwierigen Zeiten durchträgt. Das können wir heute Morgen nicht miteinander üben, hätte ich mal gute Lust dazu. Aber vielleicht motiviert euch die Geschichte zu sagen, wenn der 34er Psalm eine solche Kraft hat, dass Gefängnistüren aufspringen, dann ist er es wert, dass ich ihn auswendig lerne. Und wir brauchen in bestimmten Situationen, brauchen wir Wort Gottes, das wir auswendig können. Als ich das so, diesen Impuls hatte, ließ man den 34. Psalm als Antwort auf diese Gefängnissituation. Da habe ich so innerlich gefragt, Gott, war es wirklich der 34. Psalm? Und als ich dann gelesen habe, meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Und lest dann in der Apostelgeschichte, sie haben Gott gelobt und die Elenden haben es gehört, die mit ihnen gefangen waren. Dachte ich, ja, da gibt es so viele Parallelen. Das kann eigentlich nur dieser 34er Psalm gewesen sein und vielleicht noch manches andere auch. Und als ich so mit Gott am Fragen war, jetzt kommt was, es müsste eigentlich, gehört eigentlich nicht in die Öffentlichkeit, aber ich sage es trotzdem, ganz vorsichtig. Es war mir so, wie wenn Gott sagt, was hätte ich nach diesem Psalm denn anderes machen sollen? Versteht ihr? Wenn Gott treu ist und wenn er über seinem Wort wacht, dass er es tut, was hätte er nach diesem Psalm, wenn sie ihn gebetet haben, was hätte er anders machen sollen? Und wir haben damit natürlich jetzt nicht den Universalschlüssel, dass wir damit alle Gefängnistüren öffnen können. Und ich glaube, manche unserer verfolgten Geschwister haben diesen Psalm auch gebetet und die Gefängnistüren waren zu. Aber es gibt auch Menschen, die in Gefängnissen sagen können zu ihren Peinigern, ich bin freier als ihr alle, weil ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist ein Schatz, den ihr mir nicht wegnehmen könnt. Und ich möchte euch mit dieser heutigen Predigt ein Stück weit motivieren, wenn ihr siegreiches Leben wollt, dann braucht ihr Wort Gottes, das in diesen Notsituationen greift. Und ich habe das schon sehr oft erlebt. Ich habe auch mal darüber gesprochen, wie mir in einer extremen Notsituation dieser 23. Psalm rausgeholfen hat. Das war ein Prozess über mehr als 6 Monate, wo ich von morgens bis abends innerlich und äußerlich und unter der Dusche und auf der Toilette und beim Autofahren und beim Einkaufen ständig diesen 23. Psalm laut vor mir hergesagt habe. Es war damals eigentlich das einzige zusammenhängende Bibelstück, das ich parat hatte. Aber es war kräftig genug, um mich aus dieser finanziellen Not und aus dieser Depression und aus dieser Ausweglosigkeit herauszuführen. Und das Wort Gottes hat Kraft. Mehr als alles, was wir uns in unserer Fantasie vorstellen können. Und wenn ich euch dazu Mut mache und euch dazu motiviere, solche Bibelpassagen auswendig zu lernen, damit ihr sie in Notsituationen griffbereit habt, ich glaube, es gibt dann kaum noch Herausforderungen in unserem Leben, wo wir in eine solche Hoffnungslosigkeit hineinfallen, dass wir darin untergehen. Weil das ist nicht das, was Gott für unser Leben will. Ich möchte gern noch beten. Herr Jesus, danke, dass du ein lebendiges Wort für uns hast. Und wir haben diesen Schatz und wir nutzen ihn. Ich nutze ihn zu wenig. Ich möchte uns da hineinstellen in ein Segensprogramm vom Himmel, dass wir motiviert werden, Wort Gottes mehr und mehr zu unserem Schatz zu machen und damit umzugehen. Herr Jesus, wir brauchen deinen Heiligen Geist, dieses Schwert des Geistes, mit dem wir lernen und mit dem wir auch lernen, damit umzugehen. Und in den richtigen Situationen möchtest du uns aus deinem Wort die Hilfe geben. Und ich bete auch für Geschwister, die heute hier sitzen und die noch an ihren Gefängnistüren verzweifeln, dass du sie da herausführst. aus diesen inneren Nöten, aus den äußeren Nöten, aber dass wir auch alle gemeinsam lernen, dein Wort in uns zu verstoffwechseln, aufzunehmen, auswendig zu lernen. Und Herr Jesus, danke, dass du uns den Sieg verheißen hast und dass dieser Sieg nicht kommt aufgrund unserer Bemühungen, sondern weil du, Herr Jesus, uns diesen Sieg schenken möchtest. Hab Dank dafür, dass du das jedem von uns auf seine ganz individuelle Art und Weise beibringen willst. Zu leben, zu kämpfen und zu siegen. Hab Dank für deine Treue und für dein lebendiges Wort. Amen.